Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ich bin ja an einem Sonntag geboren. Für uns Juden ist das ja nichts Besonderes. Dafür hatten wir totale Samstagspause. Vater im Zylinder, Mutter im Staatskleide in die Synagoge. Aber für die Stadt, in die ich geboren wurde, war es das schon. Prag war schön. An Sonntagen noch schöner. Ich bin dann immer gern hinaufgelaufen über die Schlossstiege zum Dom oder auf den Hradschin, um den Blick über die Stadt zu genießen. So weit und so ruhig sonntags.
Sein Claim to Fame ist der Arm. Und das ist natürlich eine Sensation. Ja, damit wird man unsterblich.
Mein Vater war das einzige Kind eines einfachen, braven Weißwarenhändlers aus Humpolitz bei Deutschbrot, der seine kleine Familie mühsam mit Hausierhandel ernährte. Es hieß, dass aus der Familie meines Vaters Ende des 18. Jahrhunderts ein Mitglied nach Italien gegangen sei, wo er ein sehr angesehener Künstler geworden sei. Näheres wusste niemand in der Familie. Es ist höchst wahrscheinlich dies der in Mailand 1806 verstorbene Leopold Pollack, der Erbauer der Villa Reale und der Fassade des Mailänder Domes.
Das ist eine Kultur der privaten Kunsthändler, die exzeptionelle Objekte vermitteln oder verkaufen können. Ja, also diese Kultur von Bode in Berlin. Diese Kultur, die gibt es heute nicht mehr.
Meine Mutter stammte von spanischen Juden ab, die aber schon lange in Prag gewesen waren. Seit Jahrhunderten, glaube ich. Mein Großvater mütterlicherseits, David Löw Schlosser, wohnte in einer fast lichtlosen Gasse, der Meiselgasse, einer der schmalsten Gassen des alten Ghettos, ebenerdig. Ich habe das Haus kurz vor der Demolierung 1896 skizziert. Die Straße war keine 3 Meter breit, die Häuser hoch. Kein Lichtstrahl konnte speziell in die ebenerdige Wohnung eindringen.
Ich glaube, damals hatten die katholischen Professoren schon nicht mehr die Kultur, die die jüdischen Händler sich bewahrt haben.
Erst später, mit der Erlaubnis, außerhalb des Ghettos zu wohnen, verließen die Großeltern jenes Haus, übersiedelten zum Wohnen nach der Stockhausgasse, von wo mein Vater, die junge, schöne Frau, besonders ihre Hände wurden viel bewundert, heimführte. Das Geschäft eröffneten sie am Beginn der langen Gasse, vom großen Ring kommend links. Dort begann das Geschäft dank dem Erwerbssinn der Großmutter zu wachsen, sodass man bald einige Häuser weiter ans Ende des großen Ringes ziehen konnte. Und schließlich übersiedelte mein Onkel Gustav, der älteste Sohn des Großvaters, weg in die Bergmanngasse. Diese Etappen bedeuteten eigentlich auch den Weg, den die Emanzipation der Prager Juden ging.
Eine Emanzipation, die an ihre Grenzen stoßen sollte. Wie der Archäologe, Kunsthändler und Sammler Ludwig Pollack, geboren 1868, der sich hier in seinem Tagebuch erinnert, am eigenen Leib erfahren sollte.
Ich spürte, dass sie mich am Katheder nicht haben wollten.
Er macht das Beste draus. Übersiedelt nach dem Studium der Archäologie nach Rom.
Da blieb mir der Handel und die Freiheit. Ich fuhr hierher, fuhr nach Rom. Das war gleich eine ganz andere, herrliche Luft. Ich freute mich wahrhaft kindlich, wieder auf dem heißgeliebten Boden zu wandeln. Alles begrüßte ich wahrhaft berauscht vor Freude. Ich komme mir in meinen Bestrebungen um die Kunstgeschichte vor wie ein Durstiger, der aus einem Quell sich labt, ohne zu wissen, woher das Wasser kommt.
Der Arm des Laokoon, ein Feature von Hans von Trotha.
In Rom zwischen den Denkmälern taumeln. Ich bin im Lübcke bei der Schilderung der Laokoon-Gruppe angelangt. Es liegt etwas Ergreifendes, etwas über das Gewöhnliche weit hinausgehendes in dieser Gruppe.
Der Laokoon, eine spätantike Skulpturengruppe, seit ihrem Auffinden im Jahr 1506 im Hof des Vatikanischen Belvedere aufgestellt, das Gründungsstück der Vatikanischen Museen. Ein athletischer Mann und zwei Knaben kämpfen einen, wie es aussieht, vergeblichen Todeskampf gegen zwei Schlangen. Es sind Laokoon, trojanischer Priester des Poseidon, vielleicht auch des Apoll, und seine Söhne. In Vergils Aeneas ist zu lesen, die Götter hätten Laokoon bestraft, weil er als einziger durchschaute, dass es sich beim trojanischen Pferd nicht um ein Geschenk an die Trojaner handelte, sondern um eine mörderische List. Die Götter aber wollten, dass Troja untergeht, damit der Trojaner Aeneas Rom gründen konnte. Das habe Laokoon fast verhindert. Dafür sei er gerichtet worden, die Söhne gleich mit. Heißt es bei Vergil. Aber vielleicht ist es gar nicht die wahre Geschichte. Ludwig Pollack sollte diese Gewissheit und überhaupt unser Bild von Laokoon nachhaltig ins Wanken bringen.
Die Rezeptionsgeschichte des Laokoon hat mit Pollack einen Knick bekommen.
Sagt Arnold Nesselrath. Der Kunsthistoriker war 20 Jahre lang Direktor für Altertümer und moderne Kunst in den Vatikanischen Museen und damit Herr über die berühmte Skulpturengruppe. Über Jahrhunderte stand keine Skulptur so umfassend für die Antike wie der Laokoon. An ihm schärfte Winkelmann seine Formel von der edlen Einfalt und stillen Größe. Er stand im Mittelpunkt einer Debatte über den Wettstreit von Literatur und Kunst, an der sich Lessing, Goethe, Schiller beteiligten, die berühmte Laokoon-Debatte. Die Skulpturengruppe prägte das Bild der Archäologie von sich selbst und das Bild des Publikums von der Archäologie wie keine andere. Ein Held im Todeskampf, den rechten Arm heroisch nach oben gereckt. Das war das Bild.
Und dann ändert sich die Rezeption des Laokoon, die zunächst einmal dahin führt, dass man immer weniger weiß, wer Laokoon war. Ja, diese ikonische Wirkung, die diese Statue hatte, die nimmt ja zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg rapide ab. Als wir 2006 im Vatikan eine Laokoon-Ausstellung gemacht haben, weil der Laokoon das Gründungsstück der Vatikanischen Museen ist, da habe ich gesagt, Leute, was stellt ihr euch eigentlich vor? Wer glaubt ihr, weiß, wer Laokoon ist? Was alle Leute wissen, ist das trojanische Pferd. Wir müssen vor das Museum ein trojanisches Pferd stellen. Dann wissen die Leute, worum es geht.
Taucht der sagenumwobene Laokoon, von dessen Existenz man aus der Literatur wusste, unvermittelt auf. In der Basilika Santa Maria in Arcioli erhielt der Mann, der den Laokoon fand, ein pompöses Grab.
Da liegt Felice de Frides mit einem großen Grabstein, der das große Glück hatte, am 14. Januar 1506 in ein Loch zu fallen oder in ein Loch zu stoßen auf seinem Weinberg, auf seinem kleinen Gut an der heutigen Via Merulana, auf dem Colle Oppio, und da stand dann der Laokoon. Der Papst hörte von dieser Geschichte, das muss sich wie ein Lauffeuer verbreitet haben, das war eine Sensation, und dann hat der Papst noch am selben Tag bei Michelangelo angerufen und hat gesagt, du kannst mal gucken gehen, was da los ist. Und Michelangelo hatte gerade Giuliano Vassangallo zum Tee. Und dann haben die sich nicht ins Auto, aber aufs Pferd gesetzt. Und der kleine Sohn, der hinter dem Vater Giuliano saß, der erzählt die ganze Geschichte 40 Jahre später. Und deshalb wissen wir sehr genau. Und natürlich sagt der Sohn, mein Vater hat gesagt, dass der Laokoon den Plinius beschreibt und nicht der Bildhauer Michelangelo. Hier ist nun dieser Grabstein. Der Mann, der in seinem Leben im Grunde genommen nichts anderes gemacht hat, als dieses Glück zu haben und den Laokoon zu finden, der ist hier in diesem großen Grabstein begraben mit einem Wappen, mit antikischem Schmuck. 1528 gestorben. Wird hier eben diese Tat beschrieben, die ihm dieses grandiose Grabmal, diese grandiose Grabplatte beschert hat.
dem Felice de Fredis, der wegen seiner Tugend und weil er das göttliche Standbild des Laocoon, das man im Vatikan schier atmen sieht, gefunden hat, Unsterblichkeit verdient.
Das ist ihm ja ganz gut gekommen. Und er muss ganz clever gewesen sein. Das ist so spektakulär, dass ganz Rom zum Colle Oppio hinpilgert. Und so viele Leute da auf seinem Grundstück rumtrampeln, dass er Angst hat, dass da irgendwas über Nacht passiert. Deshalb nimmt er den Laocoon mit in sein Schlafzimmer und stellt den neben seinem Bett auf. Aber die Leute kommen immer noch, das heißt schlaflose Nacht. Und die wollen alle diesen Laocoon angucken. Und dann erwirbt Julius II. Diese Statue, will die unbedingt haben, weil es das berühmteste Kunstwerk der Antike sei, laut Plinius. Und Felice de Fredis verhandelt das offenbar ganz gut. Oder der Papst hat gesagt, ich will gar nicht verhandeln, ich zahle das ganz teuer. Und er kriegt eine Pfründe, von der er sein Lebtag leben kann.
Wie vielen antiken Skulpturen fehlt Laocoon allerdings der rechte Arm.
Zunächst einmal gab es den Laocoon ohne den Arm. Und dann haben sich die Leute ausgedacht, wie könnte der wohl ausgesehen haben. Und da gab es bereits am Anfang des 16. Jahrhunderts, vor 1532, gab es zwei Richtungen, wie man das rekonstruiert hat, nämlich ausgestreckt und gebogen.
Auf Veranlassung des Papstes, der die Skulpturengruppe für das Vatikanische Belvedere, den ersten Renaissancebau in Rom, erworben hatte, wurde der fehlende rechte Arm rekonstruiert.
Dann hat Montorsoli den ausgestreckten Arm angesetzt.
Und zwar kraftvoll in die Höhe gereckt und nicht angewinkelt, was die Pyramidenform der gesamten Gruppe bewahrt hätte, aber einen ganz anderen, deutlich weniger heroischen Eindruck hinterlässt.
Und dann war das über Lessing bis zur Pathosformel von Warburg hin der Arm des Laocoon. Diesen ganzen Mythos hat dann Pollack mit seinem Arm zerstört.
Auf einem Sonntagsspaziergang im Jahr 1903 entdeckt Ludwig Pollack bei einem Scalpellino, einem Steinmetz unweit des Kolosseums, zwischen anderen Fragmenten ein Stück Marmor. Für ihn offensichtlich der Arm eines Athleten.
Diese Leute kaufen gewöhnlich solche Fragmente an, um sie dann zu verarbeiten. Der Arm war ihm als eben gefunden von der Via Labicana ohne nähere Provenienzangabe zugetragen worden. Gleich sah ich, dass es der rechte Arm eines Laocoon sei und erwarb ihn, um ihn vor dem sicheren Untergange zu retten.
Wie Felice de Fredis 400 Jahre zuvor nimmt auch Ludwig Pollack sein Stück Laocoon zunächst mit in sein Schlafzimmer. Er behält den Arm dort für ein Jahr, bevor er ihn zu Fuß, wie er berichtet, quer durch die Stadt in den Vatikan trägt. Vor Ludwig Pollacks letzter Wohnung gegenüber der Basilika Duodeci Apostoli erinnern seit Januar 2022 Stolpersteine an Ludwig Pollack, seine Frau und seine beiden 1943 noch lebenden erwachsenen Kinder. Im Rahmen einer groß angelegten Razzia der SS wurden sie am 16. Oktober jenes Jahres, einem Sabbat, abgeholt, interniert und wenige Tage später nach Auschwitz deportiert. Die letzten Bände von Pollacks Tagebüchern fehlen. Sie haben das Leben der Familie unter der deutschen Besatzung behandelt. Ob er selbst sie vernichtet hat oder ob sie nach seiner Deportation aus der leerstehenden Wohnung entwendet wurden, weil sie andere belastet hätten, wird sich wohl nicht mehr klären lassen. Ludwig Pollack hat in den Tagebüchern viele seiner Begegnungen und Lektüren kommentiert. Auch Hitlers »Mein Kampf« hat er gelesen.
Sein Hass des Judentums ist pathologisch. An allem sind sie schuld, sagt er. Und plötzlich bin ich Jude wie nie. Prager Ghetto, deutsche Bildung, klassisches Altertum und am Ende wieder das Ghetto.
Ludwig Pollack war nicht nur Händler, sondern selbst ein bedeutender Sammler.
Im Makrokosmos der ewigen Stadt bilden die Sammler einen Mikrokosmos, eine Welt für sich. Sie ist in Rom bodenständiger als anderswo auf der Welt. Seit jeher zog es die Fremden mächtig nach Rom.
Mein Name ist Georg Gerleigner. Ich bin Archäologe und Provenienzforscher und aktuell an der antiken Sammlung Erlangen tätig.
Mehr als anderswo sprachen hier die Denkmäler des Altertums zu ihnen. Und in vielen Romfahrern wurde der Wunsch wach, sie nicht nur zu bewundern und zu studieren, sondern womöglich selbst alte Kunstwerke zu besitzen.
Meine Beschäftigung mit Ludwig Pollack geht zurück auf meine Forschungen zu einem Netzwerk von Archäologen, Sammlern und Händlern, oft genug in Personalunion, das seine Keimzelle in München des frühen 20. Jahrhunderts hat.
Das Sammeln liegt in Rom sozusagen in der Luft und es gibt nur wenige, die sich seinem Zauber entziehen können.
Teile der Sammlung sind ja nachweisbar, vor allen Dingen die Zeichnungen, weil er auf die seinen Sammlerstempel gesetzt hat.
Einen Platz unter den Sammlern Roms zu bekommen, war harte, zähe Arbeit. Was mir an finanziellen Mitteln fehlte, musste ich durch Kenntnisse und Gespür ausgleichen.
Es ist ja die Frage, welche Stücke er noch hatte. Sowas wie den Laokoon-Arm hat er ja verschenkt. Und Händler, das ist ein altes Gesetz, irgendwann verkaufen sie alles. Und insofern ist einfach die Frage, gibt es irgendwelche Inventare, die er angelegt hat, die irgendjemand nach seiner Deportation angelegt hat. Also da ist vieles denkbar.
Man ist gerade im 19. Jahrhundert, als sich die klassische Archäologie als eigenständige universitäre Disziplin herausbildet, auf der Suche nach den großen Meisterwerken griechischer Bildhauerkunst, von deren Existenz man aus antiken Texten weiß, die aber beinahe alle seither verloren gegangen sind.
Ich habe ja in viele Museen vermittelt, in Dänemark, Deutschland, Österreich, Frankreich, Amerika, überall hin. Ich wurde Berater von Wilhelm von Bode. Ich ordnete die Goldsachen und Kleinbronzen des Neapolitanischen Museums. Der berühmte Sammler James Simon bat mich nach Berlin, Sigmund Freud nach Wien. Bei Freud habe ich einige der Stücke aus der Sammlung Sarti wiedergesehen, die ich Jahre zuvor katalogisiert und publiziert hatte.
Man vermutet aber zu Recht, dass sie sich in Kopien aus römischer Zeit erhalten haben. Diese Kopien, der Begriff ist nur bedingt wörtlich zu verstehen, wurden von der römischen Elite geschätzt und befinden sich daher zunächst sozusagen unerkannt unter den vielen anderen Skulpturen, die im späteren 19. Jahrhundert im Zuge des Ausbaus Roms zur Hauptstadt nach der Bildung des Königreichs Italien zutage gefördert werden. Der legale wie illegale Antikenhandel, der in Rom verstärkt seit dem 17. Jahrhundert im Kontext der Grand Tour blühte, erfährt dadurch nochmal einen Boom. Dieser Hintergrund ist wichtig, um zu verstehen, welche Bedeutung talentierte und universitär ausgebildete Händler wie eben Ludwig Pollack auf diesem Markt hatten. Sie verfügten nicht nur über ein ganz besonderes Auge für bildhauerische Qualität, sondern wussten auch noch qua ihrer wissenschaftlichen Ausbildung über den Überlieferungsprozess dieser Statuen Bescheid, was beides entscheidend war, um sie zu identifizieren.
Vor allem durch das Erstellen wissenschaftlich fundierter Kataloge großer römischer Privatsammlungen wurde Ludwig Pollack weit über Rom hinaus bekannt.
Die zünftige, das heißt die Kathederwissenschaft, sieht mit einer gewissen Geringschätzung auf solche Arbeiten herunter. Aber sie benutzt sie, meist ohne sie zu zitieren, sehr viel. Sie zieht vor, ein elftes Buch unter Benutzung schon vorhandener anderer zehn, zum Beispiel über Phidias oder Praxiteles zu schreiben, in dem meist nur der Titel das einzig Neue ist. Aber diese Katalogarbeiten fordern ein viel größeres Wissen, als viele naive glauben, und vor allem bedeutende technische Kenntnisse, die meist den Kathedergelehrten total mangeln.
In seinem Tagebuch, wie auch in Briefen, beschwert sich Ludwig Pollack immer wieder über den herablassenden Gestus der von ihm sogenannten Kathederbonzen, denen es niemand nachträgt, wenn sie sich irren, während ein Händler dann schnell ruiniert ist.
Der Händler irrt sich ja auch mal hin und wieder,
meint Arnold Nesselrath.
Wie viele Händler sind Fälschungen aufgesessen? Und so oft ist der Katheterbonze ja damit auch nicht konfrontiert.
Mitten in Rom kann man heute noch, genauer gesagt wieder, ein beeindruckendes Monument der Kennerschaft auf dem Gebiet der antiken Skulptur besichtigen, an dessen Entstehung und Erhalt Ludwig Pollack maßgeblich beteiligt war.
Wir sind in der sogenannten Kleinen Farnesina, einem Bau, der unter der römischen Stadtplanung der großen Achsen Mussolinis versetzt worden ist und in dem sich heute das Museo Baracco befindet, dessen Direktor Ludwig Pollack war.
An einem der letzten Tage 13 ließ mir Baracco,
Baron Giovanni Baracco, Jahrgang 1829,
telefonieren. Er sagte, dass er den Tod nahen fühle, worauf ich ihm diese trüben Gedanken ausreden wollte, was er nicht zugab. Es liege ihm aber am Herzen, dass seine Lieblingsschöpfung, das Museum, in seinem Sinne weiter auch nach seinem Tode verwaltet werde. Und da fände er, sagte er, keine geeignetere Person als mich, der ich alle seine Interessen, seine Ideen und jedes Stück des Museums und der Bibliothek wie kein Dritter kenne. Er bat mich, sich des Museums anzunehmen.
Das Museo Baracco ist im Grunde genommen eine Privatsammlung, die Ludwig Pollack aufgebaut hat. Also viele Stücke hat er vermittelt oder auch verkauft.
Kein Mann in Rom hat mehr für die Antike getan. Er war mir Lehrer und Weiser in vielen praktischen Erfahrungen der antiken Skulptur und viele tiefere Einblicke in die neuere Geschichte Italiens, an der er tätigen Anteil genommen hatte, verdanke ich ihm. Die Abgeklärtheit seines Wesens, innerste Vornehmheit und wahre Grandezza, die feine Bildung, machten den verehrungswürdigen Greis zum Prototyp einer Gattung Menschen, die im Aussterben und nicht zu ersetzen ist. Was ich ihm leisten konnte, stand nicht im Verhältnisse zu dem, was er mir gab. Ich war glücklich, zu seinen Füßen sitzen und seinen Worten lauschen zu dürfen.
Das ist eine der exquisitesten antiken Sammlungen Roms. Das ist einfach Qualität, was man hier sehen kann. Es ist eine Atmosphäre, wie man sie in keinem anderen Museum hat. Es ist eine Erfahrung einer Kultur, die immer mehr ausstirbt. Die Beschäftigung mit solchen Stücken, das ist natürlich das, was Pollacks Virtuosität trainiert. Der hat ein Empfinden dafür, wie das gemacht ist. Und das bedeutet dann auch eine Attraktion fürs Auge, das schon fast unterbewusst ist.
Um wirklicher Kenner zu sein, ist es absolut notwendig, mit dem Flair für Echtes und Falsches geboren zu sein. Dies ist eine unerklärliche Gottesgabe, so wie man mit einem dichterischen oder künstlerischen Talente geboren wird. Mit Recht sagt das römische Sprichwort Orator fit, poeta nascitur. Reden kann man lernen, aber der Poet wird als solcher geboren. Der Laokornarm verursacht in Deutschland ohne mein Zutun wirklich viel Lärm. Gerade kamen wieder Korrespondenten in unsere Wohnung. Manche verlangten nichts weniger als die Fotografie der restaurierten Gruppe, die ich selbst noch nicht hatte.
Ludwig Pollacks Fund bedeutete nicht nur eine leichte Korrektur des allgemeinen Bildes vom Laokoon, sondern eine radikale Revision. Der Pollacksche Arm des Laokoon ist nicht wie die vatikanische Renaissance-Rekonstruktion heroisch gereckt, sondern angewinkelt. Womöglich nicht der Arm eines Helden bis zum Schluss, sondern der von einem, der längst besiegt ist. Hätte der Kunsthistoriker und Museumsdirektor Arnold Nesselrath ihn zwischen anderen Marmorbruchstücken einfach so erkannt?
Nein, natürlich nicht. Insofern kann man diese Leistung von Pollack wahrscheinlich gar nicht hoch genug einschätzen. Pollack kam ja aus einer Kultur, der hatte wahrscheinlich in der Schule auch Vergil gelesen, der war wahrscheinlich mit Lessing vertraut. Und diese Kultur, diese klassische Kultur, diese edle Einfallsstille Größe, diese Winkelmann-Geschichte, das steht ja alles hinter dem Laokoon dahinter. Auf die Idee zu kommen, dass genau das Gegenteil, nämlich der angewinkelte Arm, zum Laokoon gehörte, obwohl er 400 Jahre seinen Arm nach oben gestreckt hatte, das ist eine ungeheure Leistung. Diese Virtuosität im Sehen.
Ein Virtuose des Sehens. Diese Virtuosität kam nicht von ungefähr. Und ohne sie hätte er den Arm des Laokoon nicht erkannt.
Was den berühmten Arm betrifft,
fasst der Archäologe Georg Gerleigner zusammen,
so hat der Fund, nachdem er allgemein als zugehörig akzeptiert worden war, in der archäologischen Wissenschaft die Forschungsrichtung gestärkt, die den Laokoon der Statue nicht im vergilschen Sinn als bemitleidenswerten Unschuldigen interpretiert, der sich heldenhaft dagegen wehrt, von den Göttern zum Schweigen gebracht zu werden, sondern gemäß einer anderen Version der Erzählung als chancenloses Opfer grausamer göttlicher Bestrafung für einen Frevel.
Demnach hätte der Priester Laokoon gar keine Kinder haben dürfen, worüber die Götter noch hinwegsahen. Als er sich aber mit seiner Frau auf dem Altar vergnügte, schickten sie Schlangen.
Der Laokoon hatte 400 Jahre seinen Arm in die Luft gestreckt. Dann kommt eben Ponak mit diesem Arm. Ja? Und die Leute, die das dann nicht wahrhaben wollten, die waren ja erstmal in dieser 400-jährigen Kultur verwurzelt. Und dann dauert es ja 50 Jahre, bis man im Vatikan daran geht, den Arm anzusetzen.
Im Albertinum sah ich zu meiner Freude die Laokoon-Gruppe mit meinem Arm rekonstruiert.
In Dresden hat man eine Rekonstruktion unmittelbar versucht. Ich glaube 1906 oder so, als der Arm bekannt wurde, hat die Skulpturensammlung dort an einem Gips eine Rekonstruktion versucht. Im Vatikan hat man sich das erst 1957 getraut.
Ist der sogenannte Pollacksche Arm mit Sicherheit der Originale, der Arm des Laokoon?
Na, es gibt Leute, die das bezweifeln. Zunächst einmal ist ja die ganze Geschichte sehr merkwürdig. Wieso findet 400 Jahre später jemand das Stück, das an diese Statue gehört? Das ist ja extrem unwahrscheinlich zunächst einmal. Und weil das unwahrscheinlich ist, gibt es natürlich viele Leute, die als Thomas auftreten und sagen, sowas kann nicht sein. Und dann denken sie sich aus, es gab eine Replik und dieser Arm stammt von einer Replik. Aber dann muss man natürlich erklären, was mit dem Rest der Replik und warum ist genau das Stück von dem Arm übrig geblieben, was da heute dran ist. Da gibt es auch sehr wilde Theorien.
Da der Arm nicht Bruch an Bruch an die Statue passt, wurde eine moderne Ergänzung an der rechten Schulter angefertigt, die natürlich eine Interpretation darstellt, sodass zumindest im Detail Spielraum für abweichende Rekonstruktionen besteht. Aber Details sind wichtig, vielleicht besonders in der Archäologie, weswegen weiterhin in der Forschung darüber diskutiert wird.
Dann passt der Arm ja nicht Bruch auf Bruch. Deshalb kann man es ja sehr gut bezweifeln. Dann ist die Frage, ist die Position, die heute alle sehen und die heute die Lehrmeinung wird, ist dieser Arm korrekt? Ich persönlich glaube nicht, dass dieser Arm korrekt ist. Ich glaube, dass der nach vorne kam und nicht nach hinten ging. Wenn man mit einer Schlange kämpft, ist das auch eine wahrscheinlichere Position. Bei Vergil kommen ja alle drei um, der Vater mit den beiden Söhnen. Wenn man die Statue anguckt, sitzen aber in der Skulptur nur zwei, nämlich der Vater und der jüngere Sohn, auf dem Altar. Und der ältere Sohn entkommt quasi der Schlinge. Das heißt, ich persönlich könnte mir vorstellen und bin davon immer ausgegangen, dass der Skulptur eine andere Episode zugrunde liegt als die vergilische. Das heißt, wenn Leute sagen, eines der berühmtesten Kunstwerke der Antike ist unediert.
Das bedeutet, Herkunft, Zustand und Bedeutung sind nicht endgültig geklärt.
Nämlich der Laokoon, dann hat das was für sich.
Nicht nur, aber nicht zuletzt wegen des Arms, genoss Ludwig Pollack als Wissenschaftler und archäologische Instanz einen fast legendären Ruf. Am Vorabend der Deportation, am 16. Oktober 1943, war er gewarnt worden. Unabhängig voneinander erschienen zwei namentlich bekannte Personen in seiner Wohnung an der Piazza Duodoci Apostoli, teilten ihm mit, er, seine Frau und seine beiden erwachsenen Kinder stünden auf der Liste, die Razzia sei für den kommenden Morgen zu erwarten, und boten Unterschlupf im Vatikan an. Doch Ludwig Pollack blieb mit seiner Familie und den verbleibenden Teilen seiner Sammlung in seiner Wohnung. Der Zug verlässt Rom Tiburtina am Montag, den 18. Oktober um 14:05. In die 18 Güterwaggons sind 1035 Menschen im Alter zwischen einem Tag und 90 Jahren gepfercht. Von ihnen werden 16 überleben. Gesicherte Hinweise auf Ludwig Pollack und seine Familie gibt es nach der Verschleppung keine mehr. Die Fahrt dauert bis Freitagabend, 23. Oktober. Josef Mengele steht an der Rampe von Auschwitz. Er selektiert 196 Personen als arbeitsfähig. Die anderen werden auf Lastwagen ins nahegelegene Birkenau gefahren. Am 22. Oktober schreibt Bartolomeo Nogara, Generaldirektor der Vatikanischen Museen, einen Brief an die deutschen Behörden in Rom.
Kommendatore Dr. Ludwig Pollack, wohnhaft Piazza Santi Apostoli Nummer 88, wurde letzten Samstag am 16. dieses Monats zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern, vier Personen, alle gebrechlich, festgenommen und deportiert, aufgrund seiner Zugehörigkeit zur jüdischen Rasse, wie mir mitgeteilt wurde. Da es sich bei dieser Anordnung um einen allgemeinen Befehl handelt, der zum Gegenstand einer Überprüfung gemacht und zurückgenommen werden kann, bittet der Unterzeichner die hohen deutschen Autoritäten, im Falle des Kommendatore Pollack, der seit beinahe 50 Jahren in Rom ansässig ist und nie Mitglied einer politischen Gruppierung war, und seiner Familie eine Ausnahme zu machen. Er hat sich der Aufgabe eines Antiquars in der korrektesten und ehrenwertesten Weise verschrieben und dabei die unterschiedlichen Fachrichtungen der Archäologie sehr erfolgreich vorangebracht. Sein Name und seine akademische Reputation sind mit höchst renommierten Publikationen verbunden. Ja, er ist vor vielen Jahren sogar zum Ehrenmitglied des Deutschen Archäologischen Instituts ernannt worden. Er unterhielt stets gute Beziehungen zum Direktor und den Repräsentanten des italienischen Staatsmuseums. Er erwarb sich den Respekt der Vatikanischen Museen, indem er zwei wichtige Funde stiftete, die er aus eigenen Mitteln erworben hatte. Darunter einen Arm, der sehr wahrscheinlich zur berühmten Laokoon-Gruppe gehört und mit dem die Gruppe kürzlich in der Gipsabgusssammlung der Römischen Universität neu zusammengesetzt wurde. Es ist daher ganz natürlich, dass der Unterzeichner, der Kenntnis von diesen Tatsachen hat und Pollack seit über 40 Jahren freundschaftlich verbunden ist, Anteil an seinem Fall nimmt und beantragt, er und die drei Mitglieder seiner Familie mögen in ihr Zuhause zurückgebracht werden.
Der Brief befindet sich in den Archiven des Vatikan. Abgeschickt wurde er nicht mehr.
Der Arm des Laokoon. Ein Feature von Hans von Trotha. Es sprachen Harald Schrott, Thorsten Föste und der Autor. Ton Peter Weinsheimer. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.